Last Christmas I gave you my heart, but the very next day, die Dokumentation, die mein Mama machen muss, I gave it away. This year, to save me from tears, I give it to someone. Oh, das ganze Wartezimmer ist voll. Sorry, ich habe sie gar nicht gesehen, ihr wart so leise. Da bin ich jetzt ein bisschen überfordert. Ihr wart auf den Doktor, gell? Aber der Doktor ist nicht da. Jetzt, der kommt. Danke. Also, ich bin da. Also ich stelle mich erst mal vor, dann haben wir schon ein bisschen Zeit verbracht miteinander. Ich bin die Elfi Brinkmann und ich bin eigentlich Sozialpädagogin. Aber wisst ihr, im Gesundheitssystem, da können Sie heute jeden brauchen. Ich bin heute nur zur Aushilfe da. Gell? Eigentlich bin ich Sozialpädagogin und mache Legasthenie und Dyskalkulie und solche Geschichten. Also ich mache das nicht, sondern ich treffe mich mit Kindern, die da Schwierigkeiten haben. Ja. Und heute bin ich hier im Krankenhaus, weil, wie gesagt, das Gesundheitswesen kann jeden brauchen, auch mich. Ich bin etwas überfordert, weil das Wartezimmer ist so voll. Letztes Mal war es Weihnachten so voll. Und Weihnachten ist ja schon länger her. Und jetzt ist bald Ostern. Was mache ich jetzt mit euch? Ich kannte ein bisschen mit euch ratschen, gell? Über was ratschen wir jetzt? Das Wetter ist auch nicht so gut. Wir könnten über Weihnachten ratschen, weil das ist auch wichtig für euch, dass ihr über Weihnachten Bescheid wisst, weil eine Kollegin hat mir neulich erst gesagt, die meisten wissen gar nicht mehr, was Weihnachten und Ostern bedeutet. Ja? Und bitte? Weihnachtsmann und Hase, genau, und Deko und so, genau. Also ich erkläre euch jetzt einfach mal Weihnachten, gell? Damit es euch nicht langweilig wird. Wie erkläre ich euch jetzt Weihnachten? Seht ihr das Bild? Da ist es jetzt sogar schon groß. Das ist in dem Krankenhaus ganz toll, die haben so eine tolle Technik. Also das Bild hat meine Tochter gemalt. Da hätte ich jetzt schon ein bisschen mehr. Genau. Naja, sie war 8 Jahre. Sehr gut. Es war Malen nach Zahlen. Also man muss nicht übertreiben. Ja? Also. Ne? Aber das ist ein tolles Bild und ein netter Delfin und eine schöne Schildkröte und so weiter. Jetzt stellt es euch mal vor, nur kurz. Dieser Delfin und diese Schildkröte und die Fische wären lebendig. Ja? Und die wären von irgendeiner Gefahr bedroht. Ja, wie eine Ölpest oder irgend so etwas. Ja? Jetzt muss ich schauen, ob das funktioniert hier. Wo muss ich da drauf? Rechter Pfeil. Andersrum, oder? Rechter Pfeil. Ah, wunderbar. Tolles Krankenhaus. Super. Also, der Delfin und die Schildkröte und die Fische werden von einer tödlichen Gefahr bedroht. Wie wird es meiner Tochter gehen? Die wäre natürlich betroffen, die wäre traurig, weil das ist ja ihr Delfin und ihre Schildkröte. Und die wird sich überlegen, was kann ich tun, damit denn der Delfin gerettet wird und die Schildkröte nicht sterben muss. Und dann wird sie sich überlegen, ja eigentlich müsste ich in das Bild hinein mich beamen und in der Delfinsprache von der Ölpest oder was auch immer diese Bedrohung ist, zu erzählen, damit die reagieren können. Und wisst ihr, meine Tochter kann ziemlich viel, aber das kann es nicht. Ja? Das ist einfach. Und jetzt schaut sie mich schon so komisch an und sagt, na Elfi, Schwester Elfi, Entschuldigung, was hat das mit Weihnachten zu tun? Aber Leute, genau das ist an Weihnachten passiert. Also ich drücke da wieder drauf. Gott hat die Welt gemacht. Das heißt, es ist seine Welt. Ja? Und wir Menschen sind seine Menschen. Und an Weihnachten ist er in sein Bild hineingebeamt. Er ist in seine Schöpfung gekommen. Dieses Buch, was ich auch sehr empfehlen kann, was es kostenlos gibt in diesem Krankenhaus, in verschiedenen Variationen, in klein, in mittel und in groß. In diesem Buch steht drinnen, am Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Das heißt, die Erde ist seine Erde. So wie das Bild von meiner Tochter ihr Bild ist. Und wir sind seine Menschen. Er kam in das Seine und die Seinen nahmen ihn nicht an. Oh, das ist traurig. Das ist traurig. Gott kommt in seine Schöpfung, zu uns Menschen, auf diese Erde. Wow, das ist doch krass. Das drückt doch aus, dass er Interesse an uns hat, dass wir ihm wichtig sind. Sonst hätte er sich nicht die Mühe gemacht. Und ehrlich gesagt, wenn ich, Schwester Elfi, an Gottes Stelle gewesen wäre und ich wäre in meine Schöpfung hineingekommen, dann hätte ich aber sichergestellt, dass jeder merkt, dass ich jetzt komme. Da hätte ich mir so eine schicke Engel-Boy-Group da im Hintergrund, ja, oder vielleicht im Vordergrund, ja, und so mega Verstärker mit so einer Lobpreisband, die dann sagt, hey, Queen Elfi kommt oder so, keine Ahnung. Aber dass die Leute merken, dass ich komme und dass sie mir Respekt zeigen, ja, so gehört sich das. Wisst ihr, wie Gott gekommen ist? Sehr seltsam. Falscher Fall, falsche Richtung. Muss wieder so rum machen. Gott ist ganz unscheinbar, ganz leise in einem kleinen Land auf die Welt gekommen. Dieses Land ist kleiner als Oberbayern. Israel ist kleiner als Oberbayern. 300 Kilometer ungefähr lang und 50 Kilometer ungefähr breit. Ja, ganz, also man kann eigentlich vom rechten Zipfel von Israel das Meer sehen. So klein ist es. Und da ist er in einem Viehunterstand auf die Welt gekommen. Vielleicht war es eine Höhle, vielleicht eine Art Stall. Auf alle Fälle kein steriles Krankenhaus, wie sich das gehört. Ich weiß nicht, wo ihr entbunden habt, wenn ihr Kinder habt. Also man freut sich schon, wenn da jemand dabei ist, der sich auskennt, gell? Ich habe ein Kind zwischen Klo und Kühlschrank bekommen. Das war interessant, sage ich mal. Ja. Aber man wünscht sich eine sterile Umgebung, ein Krankenhaus mit Krankenschwestern, mit Hebammen. Ja? Das war nicht romantisch. Das war sehr herausfordernd. Bitte merkt euch dieses kleine Kreuzel. Das zeigt, er ist in einer Krippe gelegen. Ja, das soll so eine Krippe von der Seite sein. Nicht in einem netten Bett mit, also hier sind süße kleine Babys, die haben alle die entsprechenden Klamotten an, die sind nicht einfach in irgendwelche Handtücher eingewickelt, sondern ganz süße Bodies und Anzügle haben die an und Mützle. Das hat er nicht gehabt. So kam er auf die Welt. Ich denke mir, Wahnsinn, was für eine herausragendes, unauffälliges Kommen. Wieso ist der so unauffällig gekommen? Also, das fordert mich heraus. Mich fordert es auch heraus, wenn ich über die Hintergründe nachdenke. Also, es ist ja schon ein bisschen crazy, wenn man sich vorstellt. Ich freue mich, dass ihr keine Tomaten geschmissen habt, als ich gesagt habe, Gott hat die Welt gemacht. Das ist ja heutzutage schon schwierig. Aber wenn ich jetzt behaupte, ich behaupte jetzt einfach, Maria hat nicht mit Josef geschlafen und war trotzdem schwanger. Jetzt schaue ich, ob Tomaten fliegen. Kommen keine Tomaten, okay. Ihr seid sehr geduldig, ich freue mich. Aber ehrlich gesagt, dem Josef war das zu viel. Der hat gesagt, das kann ich mir nicht vorstellen. Also ich weiß, Maria, dass ich nicht mit dir geschlafen habe. Aber woher jetzt das Baby kommt, was da kommt. Also, ne? ich möchte nicht, dass du gesteinigt wirst oder ausgeschlossen wirst, deswegen schicke ich dich weg und geh du zu deinem Lover. Ja, das war die Geschichte, das war Weihnachten, nichts Romantik, das ist also Tatsachen. Ja. Ein anderer Mensch, der sich mit dieser Geschichte auseinandergesetzt hat, war Lukas. Der hat nämlich gesagt, der war Arzt, der wusste normalerweise, wird man so nicht schwanger, also man wird anders schwanger, das wusste der. Der hat gesagt, ich muss mir die Geschichte von denen erzählen lassen, die dabei waren. Und er hat sich ganz viel Mühe gegeben und es aufgeschrieben im Lukas-Evangelium. Wie gesagt, heute kostenlos, ja, kann man nachlesen. Sehr spannend. Aber wenn wir ehrlich sind, fordert uns das heraus. Stellt euch mal vor, ihr macht eine Umfrage bei euren Arbeitskollegen. Wer von euch glaubt daran, dass Maria als Jungfrau eine Jungfrau war? Könnt ihr euch vorstellen, was ihr dafür Antworten kriegen dazu? Das wäre sehr spannend, dieses Experiment, gell? Das ist der Wahnsinn. Und wir tun uns hart damit. Wieso kommt Gott auf diese Art und Weise auf die Welt? Warum kommt er nicht, tada, sodass es überhaupt keinen Zweifel gibt, dass er es ist? Wieso kommt er so? Ist doch verwunderlich, oder? Ist wirklich herausfordernd. Und ich glaube, dass er uns die Möglichkeit geben will, uns damit auseinanderzusetzen. Dass er uns kitzeln will. Dass er sagt, interessiert dich das wirklich tiefer? Willst du mehr Informationen? Oder reicht dir das so? Versteht ihr? Man muss sich für Gott ein Stück weit interessieren. Ein Stück weit Zeit aufwenden, Energie aufwenden, vielleicht auch mal was lesen, um sich mit dieser These, sage ich jetzt mal, auseinanderzusetzen. Ich bin davon überzeugt, Gott selbst ist an Weihnachten in seine Schöpfung gekommen. Das ist der Wahnsinn, wenn wir uns das überlegen. Das ist krass. Wenn wir uns damit auseinandersetzen, hat es mit Denken und mit Willen und mit Entscheidung zu tun. Will ich das glauben oder will ich das nicht glauben? Und die Freiheit dazu haben wir nur, weil er eben nicht so überzeugend gekommen ist, sondern so zurückhaltend, quasi inkognito. Das finde ich so nett von ihm. Der zwingt uns nicht. Der macht uns ein Angebot. Der kommt ganz sanft, ganz zurückhaltend. Der prescht nicht in unser Leben hinein oder in unsere Welt. Ganz zurückhaltend. Das ist so nett. Ich feiere ihn dafür. Gott kam in das Seine. Er kam in sein Bild, in seine Schöpfung. Und wie haben wir Menschen reagiert? Ich sage mal, die meisten haben es gar nicht mitgekriegt. Die meisten haben geschlafen. Das ist schon schade. Das ist Weihnachten. Weihnachten ist nicht Plätzchen und Geschenke und Deko und so. Das ist alles toll, das ist Winter. Aber das ist nicht Weihnachten. Ja, das ist nicht der Kern von Weihnachten. So, jetzt habt ihr verstanden, was Weihnachten ist, gell? Okay, super. Aber der Doktor ist immer noch nicht da. Haltet's noch aus, ja? Okay. Also dann erzähle ich euch noch ein bisschen mehrer, weil ich sage immer, Weihnachten ohne Ostern ist Käse. Ne? Weihnachten ohne Ostern ist wirklich Käse. Ihr wisst ja jetzt schon, dass Gott in diese Welt gekommen ist. Aber ihr habt noch keine Ahnung, weshalb? Weshalb ist es passiert? Ja? Christus hat nicht einfach, ich muss wieder schauen, Christus hat nicht einfach in seiner Welt ein paar Jahre Urlaub gemacht. Das hätte er ja machen können. Er hätte sagen können, ich besuche mal meine Welt, wie so Superreiche. Es gibt so Superreiche auf der Welt, die haben eigene Inseln. Und die haben eigene Boote, also so große Boote, mit denen fahren sie dann auf die Inseln und da sind dann Angestellte, die mixen ihnen die Cocktails. und so. Das hätte er machen können, gell? Er hätte hier auf die Erde kommen können und sagen können, so, jetzt bedient's mich mal. Das ist immerhin meine Erde und ihr seid meine Menschen. Ja. Hat er irgendwie nicht gemacht. Stattdessen hat er in einem kleinen Dorf gewohnt und gearbeitet. 30 Jahre lang ungefähr. Da denkt man sich, weshalb ist er dann gekommen? Was ist der Grund? Aber Schwester Elfi, sagt ihr vielleicht, das ist doch klar. Er ist gekommen, um uns die Leviten zu lesen, damit er uns sagt, was wir alles falsch machen und wie er sich das vorstellt hier auf seiner Erde, oder? Ja. Ja, der wollte uns sagen, dass wir die 10 Gebote halten müssen. Ja, könnte sein, oder? Ich glaube schon, dass er uns sagen wollte, wie Gott sich Leben vorstellt. Ich glaube schon, dass er deswegen gekommen ist. Aber wenn er nur deswegen gekommen wäre, um uns zu sagen, was wir alles falsch machen, um uns zu zeigen, was wir alles falsch machen, das wäre ziemlich enttäuschend. Weil wenn wir mal ehrlich sind, wir schaffen es nicht so zu leben, wie er sich das vorstellt. Ja? Und da hätte uns so ein bisschen Coaching von ihm auch nicht geholfen. Ja, wir schaffen es nicht, Frieden zu halten im Kleinen und im Großen. Weshalb ist er dann gekommen, wenn er nicht zum Coachen gekommen ist? Weshalb ist er gekommen? Und das am besten fragen wir ihn selber und dann schauen wir mal, was er sagt. Im Markus-Evangelium sagt er, ich bin nicht gekommen, um bedient zu werden, sondern um mein Leben zu geben als Lösegeld oder, kann man auch übersetzen, Heilmittel für viele. Hä? Das ist jetzt ja seltsam. Also Lösegeld heißt, man ist irgendwie entführt worden und jemand anders bringt Geld auf, damit man wieder frei wird. Heilmittel, das ist sowas wie Medizin. Was bedeutet das? Ich sag's euch. Das bedeutet, dass wir in einer ähnlichen Situation sind wie die Delfine und wie der Delfin und der Fisch auf dem Bild von meiner Tochter. Anscheinend gibt es eine tödliche Gefahr. Wir sind von einer Krankheit betroffen, die tödlicher ist als Malaria oder Ebola oder Krebs. Also Malaria ist ziemlich unangenehm und Ebola auch. Da gibt es eine Todesrate von 60-70%. Aber das ist ja weit weg in Afrika, das betrifft uns ja nicht. Gell? Aber es gibt Krankheiten, die betreffen uns. Krebs betrifft uns. Und wenn man Krebs hat, das ist furchtbar. Das ist eine Katastrophe. Das ist wirklich eine Katastrophe. Und da reicht schöne Deko und Plätzchen und Geschenke reichen da nicht. Da will man einen kompetenten Arzt, der sich auskennt und der einem Medizin gibt, die einem wieder gesund macht oder eine Operation, die einem wieder gesund macht. Man wünscht sich, ehrlich gesagt, Gesundheit. Man wünscht sich Leben. Ja? Manchmal kommt mir das kommerzielle Weihnachten so vor, wie ein, ja, wie nette, schöne Worte bei einer schlimmen Krankheit. Steht ja? Das macht nicht gesund. Man braucht wirklich Hilfe. Man braucht wirklich kompetente Hilfe. Aber das brauche ich euch ja alles nicht sagen. Deswegen seid ihr ja heute da, gell? Also, ihr seid extra wegen dem ins Krankenhaus gekommen, oder? Oder nicht? Ihr schaut schon ein bisschen seltsam. Also, kennt ihr eure Diagnose überhaupt? Ihr sitzt hier im Krankenhaus und wisst nicht warum? Ja, das ist ja der Wahnsinn. Oha, hat noch niemand euch da vorne am Eingang keine Diagnose? Mhm. Okay, dann müsst ihr jetzt, dann versuche ich jetzt ganz vorsichtig zu sein und schonend mit euch. Der Arzt ist immer noch nicht da, gell? Okay, wir machen jetzt einen kurzen Gesundheitstest, okay? Ich werde euch jetzt ein paar Symptome abfragen Und ihr überlegt euch jede für sich selbst, müsst ihr nicht öffentlich machen, ob ihr diese Symptome habt oder nicht. Ja? Ist verstanden. Ihr macht es einfach im Kopf, macht ihr so ein Kreuzerl und sagt, aha, das kenne ich. Mhm. Okay, ja? Also es wird kein Blut abgenommen oder so. Also ich habe Schwestern, also machen wir nicht. Nein, machen wir nicht. Also kennt ihr folgende Symptome? Ungeduld, Neid oder Eifersucht, unfreundliches Reden, Selbstmitleid, Süchte. Bei mir kommt meistens Lügen noch dazu oder Angeberei, böse Gedanken. Also die Liste geht ganz weit. Das ist ja bei Symptomlisten oft so. Und also ich weiß jetzt nicht, wie es mit Datenschutz bei euch ist, gell? Dass da jetzt meine Kreuzel, also ihr braucht eure Kreuzel nicht zeigen. Also ich mache das auch schnell wieder weiter. Wieder meine Kreuzel bei euch reinkommen. Manche von euch tun sich vielleicht schwer jetzt, ein oder zwei Symptome zu erkennen. Ja? Die sind meistens sehr, sehr nette Menschen. Menschen, die sich um andere kümmern, die Rücksicht nehmen und so. Die tun sich oft schwer. Aber ich habe einen Tipp für solche Leute. Fragt's doch mal euren Mann oder eure Arbeitskollegen, ob die irgendwas finden bei euch. Am besten fragt ihr, wenn ihr gerade streitet. Ja? Also bei mir hat es funktioniert zumindest. Ja? Als ich damals diesen Test gemacht habe, musste ich verstehen, dass das nur die Symptome sind. Das ist noch nicht die Ursache. Ich habe immer gedacht, wenn ich mich bemühe, netter zu werden und nicht mehr über die depperten Sonntagsfahrer, die immer vor mir herfahren, schimpfe, ja, dann werde ich über kurz oder lang von diesen Symptomen befreit werden. Aber es hat nicht funktioniert, weil es nicht die Ursache war. Was ist denn jetzt die Ursache? Also ihr müsst jetzt stark sein. Wenn ihr nur einen winzigen Teil von diesen Symptomen habt, dann seid ihr infiziert. Dann müsst ihr jetzt der Wahrheit ins Gesicht schauen. Die Diagnose lautet nicht Ebola, sondern ihr habt Schuld. Wir, also nicht die Politiker oder die Lehrer oder die Eltern. Ich habe Schuld. Wir alle haben das Sünde-Unterart-Schuld-Virus, kurz gesagt das Todesvirus. In diesem Buch, in dem Diagnosebuch von Gott steht drin, die Folge von Sünde ist der Tod. Toll, jetzt ist die Stimmung im Keller, merke ich schon. Was ist Sünde überhaupt? Was ziemlich unangenehm ist. Ja, es ist so verpönt, dass man normalerweise nicht darüber redet. Sünde bedeutet einfach, man überschreitet eine von Gott gesetzte Grenze und das führt zu einer Trennung. Luther hat dieses Wort erfunden, um unseren Zustand zu beschreiben. Den Zustand, der uns untereinander kennzeichnet und der uns in Bezug auf Gott kennzeichnet. Da ist Trennung. Und das wird uns eigentlich täglich bewusst. Wir leben in einem der reichsten Nationen dieser Welt und unsere Rate an psychischen Krankheiten schießt in die Höhe. Wir haben Depressionen bei Kindern und Jugendlichen, das ist der Wahnsinn. Die alten Leute fühlen sich verlassen und einsam und ohne Aufgabe. Ja? Wisst ihr, warum am Montag hier das Wartezimmer immer voll ist? Weil die Senioren nach dem Wochenende hierher kommen, damit sie mit dem Doktor reden können. Sie haben nämlich sonst niemanden zum Reden. Da ist immer was los am Montag. Ja? Die kommen, weil sie einsam sind. Das ist Trennung. Trennung in Beziehungen. In manchen Nachbarschaften kriegt man es gar nicht mit, wenn jemand ins Krankenhaus muss. In manchen Familien hat man sich seit Jahren nicht gesehen. Und manche Familien kommunizieren nur noch über Anwälte. Das ist kein Scherz, das ist wirklich so. Da ist Trennung. Das ist wirklich erschreckend. Wir sind quasi jeder auf unserer eigenen kleinen Insel. Wir sind getrennt. Die letzte Trennung, die wir dann erleben, ist die Trennung von unserem Körper, wenn wir sterben. Und das ist auch eingeschlossen in den Satz, die Folge von Sünde ist der Tod. Das bedeutet nicht, dass derjenige, der sündigt, gleich stirbt. Bevor wir körperlich sterben, zeigt sich dieser Tod in verschiedenen Facetten. Und wir leben in einer Welt, die von Trennung gekennzeichnet ist, von Sünde. Und durch diese Trennung richten wir jede Menge Schaden an. Wir werden verletzt und wir verletzen andere. Wir verletzen andere Menschen, wir verletzen Tiere, wir verletzen Gott. Und Letzteres ist uns oft gar nicht bewusst. Aber da ist eine Trennung zwischen uns und Gott. Gott möchte eine Beziehung zu uns. Deswegen ist er extra in sein Bild hineingekommen, in seine Welt, auf seine Welt. Er möchte Beziehung. Und was machen wir? Wir halten ihn auf Abstand. Wir ignorieren ihn. Wir leben unser Leben ohne ihn. Leute, das ist Mobbing. Das ist Mobbing. Wenn es uns schlecht geht, dann beten wir. Dann gehen wir zu ihm, dann sagen wir, jetzt hilf uns ein bisschen, aber dann bitte wieder raus aus meinem Leben, weil das kann ich nicht brauchen, dass da jemand ist, der mir sagt, wo es lang geht. Nein. Keine Autorität bitte. Das bin ich selber. Ja. Klick, klick, klick. Steht bei mir auf meinem Ding. Ich muss immer klicken. Es tut mir leid, Leute. Aber Diagnose ist wichtig, das kann euch jeder Arzt sagen. Und jetzt kommt der gute Teil. Ja, weil ihr seid hier genau richtig. Dieses Krankenhaus hat sich genau auf euren Todesvirus, auf unseren Todesvirus spezialisiert. Denn die gute Nachricht ist, es gibt ein Gegenmittel. Es gibt eine Medizin. Genau eine, aber die wirkt auch hundertprozentig. Das einzige Mittel gegen Schuld ist Vergebung. Wenn wir ehrlich sind, fällt uns das untereinander schon schwer. Ja, aber vielleicht kriegen wir das manchmal noch hin, zu vergeben. Aber was mache ich denn mit der Trennung zwischen mir und Gott? Die Vergebung muss ja von dem kommen, der verletzt worden ist. Ja, das heißt, Gott, den ich draußen vor der Tür stehen habe lassen, den ich ausgeklammert habe, dem ich auch manche Sachen unterstellt habe, ja, wenn wir ehrlich sind, der müsste mir vergeben. Ja. Und wer kommt für den Schaden auf, den ich angerichtet habe? Das ist ja die zweite Frage. Ich habe ja in meinem Leben jede Menge Mist gemacht und andere Leute haben darunter gelitten. Wer kommt für diesen Schaden auf? Ich bräuchte jemanden, auf den ich die Schuld schieben kann. Ich bräuchte jemanden, der meine Schuld übernimmt. Ich bräuchte quasi einen Sündenbock. Und für mich bleibt die Frage, will Gott überhaupt vergeben? Wow, ja, er will. Gott will. Im Psalm 86 schreibt er, denn du, Herr, bist gut und zum Vergeben bereit. Das ist so cool. Gott sagt, ich will vergeben. Ich will Freiheit für dich. Jesus Christus sagt, nicht die Gesunden brauchen den Arzt, sondern die Kranken. Ich bin gekommen, um Kranke gesund zu machen. Und jetzt seht ihr, jetzt sind wir bei Ostern. Ja, alles gut. Du musst nach Hause, gell? Geh ruhig durch. Geh durch mit. Oh, langsam. Jetzt sind wir bei Ostern. Also, ich habe euch ja gesagt, Weihnachten ohne Ostern ist Käse. Beim Abendmahl am Gründonnerstag bietet Jesus seinen Jüngern den Wein an und sagt, dass dies ein Zeichen des neuen Bundes ist. Er sagt, eines neuen Bundes, das ist das Gegenteil von Trennung, das ist Verbindung. Bund, Verbindung. Der Wein soll ein Symbol für sein Blut sein, zur Vergebung der Sünden. Ich weiß nicht, ob euch der Satz schon mal aufgefallen ist, ja? Zur Vergebung der Sünden. Gott bietet Vergebung an. Jesus sagt hier, dass er sein Blut spenden wird. Da bin ich jetzt wieder im Metier, ja? Das kenne ich. Das kenne ich aus der Medizin. Wenn jemand Blut spendet, dann gibt er freiwillig gesundes Blut für jemand anderen, der einen Unfall hatte. Oder es gibt auch Knochenmarkspenden, da gibt man freiwillig einen kleinen Teil vom Knochenmark, damit jemand anders, der einen Krebs hat oder eine Leukämie oder ähnliches, gesund werden kann dadurch. Und man gibt einen kleinen Teil. Und auch beim Blut gibt man nicht alles, sondern einen kleinen Teil. Aber ich behaupte, wir sind so infiziert von diesem Virus, dass uns ein kleiner Teil von gesundem Blut nicht reicht. Wir brauchen ein ganzes, gesundes Leben. Wir brauchen mehr als einen kleinen Teil. Ja? Und dabei brauchen wir einen Spender, der passend ist. Das ist bei Blutspende immer ganz schwierig. Entschuldigung, mir rutscht das hier. Da sucht man lange, bis man jemanden findet, der wirklich passt. Und derjenige macht es freiwillig. Der gibt sein Blut oder sein Knochenmark freiwillig. Das heißt, wir brauchen einen Spender, der passend ist und der freiwillig bereit ist, sein ganzes Leben für uns zu geben. Wow, und jetzt sind wir bei Ostern. Jesus Christus war nicht infiziert von Sünde und Schuld. Seine Feinde konnten nichts finden. Die hätten liebend gern was gefunden. Sie konnten ihm nichts nachweisen. Er kam an Weihnachten hier auf die Erde, war nicht infiziert und hat an Ostern sein nicht infiziertes Leben losgelassen, quasi gespendet. Ich sag's euch, wenn er nur an Weihnachten gekommen wäre, um uns zu sagen, was wir alles falsch machen, um uns darauf hinzuweisen, dass wir Sünder sind, dann wäre das ziemlich käsig gewesen, weil wir können's nicht ändern. Wir sind Sünder. Aber deswegen ist er nicht gekommen. Weihnachten ohne Ostern wäre Käse. Aber er ist gekommen, um an Ostern sein Leben zu geben. Als Spende quasi. Das ist doch der Wahnsinn, oder? Das ist doch Romantik pur. Da kommt jemand und rettet uns. Wisst ihr, wie lange manche Leute auf ein Organ oder auf eine lebensrettende Blutspende warten oder eine Knochenmarkspende, da wartet man ewig. Und nicht viele Leute sind bereit dafür, das zu machen. Jesus ist gekommen, damit wir das bekommen können. Ich bin gekommen, damit die Menschen oder damit sie, die Menschen, Leben haben und es in Fülle haben, hat er gesagt. Das war sein Ziel. Das war das Ziel von Jesus. Das war das Ziel von Ostern. Er meinte nicht ein paar schöne Jahre hier auf der Erde, sondern er meinte ewiges Leben mit Gott. Das seht ihr, das ist nochmal die Trennung zwischen Gott und Mensch. Und wir können die nicht aufheben. Gott muss uns vergeben. Die Aktion muss von Gott kommen. Und das ist gekommen. Jesus ist gekommen und am Kreuz gestorben, um die Trennung zwischen uns aufzuheben. Und seht ihr, dann entsteht eine Einheit. Gott plus Mensch. Das war das Ziel von Jesus. Gott plus Mensch. Kurz vor seinem Tod sagte Jesus, niemand nimmt mein Leben von mir. Ich gebe es freiwillig. Ich habe Macht, mein Leben zu lassen und mein Leben wieder zu nehmen. Das ist ja verrückt, was er da sagt, oder? Der stellt sich hin und sagt, keiner nimmt mir mein Leben. Ich habe Macht, es zu lassen und es wieder zu nehmen. Und da könnte man sich hinstellen und sagen, naja, also jetzt übertreibt er aber ein bisschen. Huh? Das kann ja niemand sagen. Ich kann ja nicht zum Tod sagen, du, Entschuldigung, es passt mir gerade nicht, komm mal in 30 Jahren wieder. Oder ich kann auch nicht sagen, was er gesagt hat, ich werde sterben, aber braucht euch nichts denken, in 3 Tagen bin ich wieder da. Das hat er gesagt. Wer kann denn das behaupten? Also entweder ist es ein Riesenbetrüger oder er ist Gott. Und die Geschichte sagt, er ist Gott. Denn genau das ist passiert. Nach 3 Tagen ist Jesus wieder auferstanden. Jetzt sind wir beim Ostersonntag. Demnächst feiern wir das. Nach 3 Tagen ist er wieder auferstanden. Und damit hat er den 2. Teil von dem Satz bewiesen. Merkt ihr? Das ist der Wahnsinn. Jesus ist nicht einfach gestorben. Er hat sein Leben bewusst hergegeben, wie er es angekündigt hat. Er hat es gespendet, freiwillig gespendet. Merkt ihr? Wir haben einen passenden Spender. Er ist nicht infiziert von dem Virus. Und wir haben einen Spender, der freiwillig sein Leben hergibt. Der Wahnsinn. An Ostern hat Jesus sein Leben gespendet für dich, für mich. Sie sehen also, ihr seht also, Weihnachten ohne Ostern ist echt Käse. Nur schöne Deko, tolles Essen und säuselnde Musik in den Kaufhäusern ist hohl und hilft uns nichts. Und wenn man schlimm krank ist, dann stinkt es einem das sogar. Ja? Dann ist es Käse. Weihnachten ohne Ostern ist Käse. Aber wir haben Weihnachten mit Ostern. Und jetzt bleibt nur noch die Frage, was müsst ihr tun, um diese Medizin zu bekommen, die es hier in dem Krankenhaus gibt, diesem besonderen Krankenhaus. Und ich sage es euch, das ist eigentlich ganz einfach. 2 Schritte. 2. Erstens, ihr müsst erkennen, dass die Diagnose wahr ist. Nach meiner Erfahrung ist das der schwierigste Schritt. Wirklich zu erkennen, ich schaff's nicht, besser zu werden. Ich pack das nicht. Ich bemühe mich und ich schaff's nicht. Ja? Das ist Voraussetzung. Erkennen und glauben, dass Sie schuld sind, dass ihr schuld seid. Gottes Diagnose über mein Leben akzeptieren und nicht mit lauter Ausreden wegdiskutieren. Ja, das ist bloß, weil mein Papa immer so und so. Ne? Zu ihm gehen und zu sagen, ja, Jesus, ich bin schuldig vor dir und ich schaffe es nicht, wirklich anders zu werden. Ich brauche deine Vergebung. Ich brauche deine Lebensspende. Wenn ihr wollt, könnt ihr dabei auch noch Sachen ihm sagen, die euch auf der Seele liegen. Denn wir alle, wenn wir ehrlich sind, haben Sachen, wo uns klar wird, das belastet uns. Das hängt mir auf der Seele, da bin ich schuldig geworden. Ja? Und wenn man diese Sachen kann man zu ihm kommen. Kann sagen, kannst du das bitte wegnehmen? Ich habe das damals gemacht, ich habe ihm meine Scherben gebracht. Ich hatte nichts Tolles zu bringen. Ich habe ihm meine Scherben gegeben. Ich habe gesagt, kannst du das bitte nehmen? Und er nimmt es. So gut. 1. Schritt. 2. Schritt, ganz einfach, die Medizin annehmen, die er anbietet. Das ist ein Geschenk. Das ist nichts, was man sich erarbeiten kann. Das hat die Hanna versucht, mit dem Stein und den Kniebeugen und so weiter. Das funktioniert nicht. Das ist ein Geschenk. Wir bekommen diese Vergebung geschenkt. Wie macht man das? Wie macht man das? Wie nimmt man ein Geschenk an? Man nimmt es an und was macht man dann? Man packt es aus, genau. Und was sagt man? Danke. Ja, sage ich immer zu unseren kleinen Enkel. Und wie sagt man da?
Danke.
Genau. So nimmt man ein Geschenk an. Man geht hin, sagt, danke schön für diese Spende. Danke, ich möchte es annehmen. Ups, hat sich's verabschiedet? Ja, ist nicht so schlimm, wir sind gleich fertig. Aber vielleicht kann man das letzte Bild noch hinbekommen. Bitte nehmt euch Zeit und denkt darüber nach. Ihr könnt allein zu Hause drüber nachdenken, ihr könnt hier drüber nachdenken. Heute sind viele Krankenschwestern da, die sogenannten Rosa Sisters. Die haben alle so, sind alle nicht im Dienst, die haben alle ihre freie Zeit hier, verwenden die hier. Ihr könnt zu ihnen gehen und fragen. Super, danke schön, Hanna. Bitte nehmt euch Zeit, denkt darüber nach. Und geht zu ihm und bittet ihn um Vergebung und nehmt diese Lebensspende an als Geschenk. Und dann passiert ein Wunder. Dann kommt er in euer Leben. Dann kommt Gott in euer Leben, in seine Schöpfung. Ja? Und ihr bekommt ewiges Leben. Das heißt, das kann Weihnachten und Ostern heute an einem Tag passieren. Gott kommt in seine Schöpfung. Bitte, ich kann euch nur empfehlen, das zu machen. Bitte lasst ihn nicht draußen vor der Tür stehen. Erinnert euch, First Christmas, he gave you his heart. Please, bitte, lasst ihn nicht draußen stehen. Zu Risiken und Nebenwirkungen fragt bitte die Krankenschwestern, die hier sind. Ihr könnt auch gerne auf mich zukommen. Und ich würde mich sehr freuen, wenn ihr dieses Angebot annehmen würdet. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Ich weiß nicht, was der Arzt macht.